Hallo Welt da draußen, hier ist wieder Surfing Linux, der Podcast zu Freud und Leid mit Linux, beziehungsweise euer beliebter Laber-Podcast. Heute mit Marcel. Marcel, möchtest du dich bitte kurz vorstellen?
Hallo, ich bin der Marcel, bin 35 Jahre alt, bin Familienvater, vom Beruf her Notfallsanitäter, habe eigentlich mit Software und Hardware nichts am Hut, außer im Rettungsdienst, wenn wir mit Tablets arbeiten und die Digitalisierung in Sachen Notizen etc. im Einsatzgeschehen halt niederzuschreiben. Aber habe eigentlich, ja, wie ich schon erwähnt habe, nichts mit Linux zu tun. Und dennoch beschäftige ich mich damit und dachte mir, ich kann ein bisschen davon an euch weitergeben, an Informationen, weil ich denke mal, nicht jeder von euch ist Linux-versiert und muss das auch gar nicht sein. Und trotzdem kann er mit Linux arbeiten in seiner Freizeit.
Und wir haben vor, uns heute schwerpunktmäßig mit CacheOS zu beschäftigen. Und wir haben da so unsere unterschiedlichen Erfahrungen gemacht, denke ich. Aber zunächst mal kurz zu dir, Marcel. Also ich bin vom Beruf Lehrer. Ich habe als früher Zivildienst gemacht. Und da bin ich auch in Kontakt mit Sanitätern gekommen beim Malteser Hilfsdienst. Die hatten da so ihre eigene Stationierung. Mhm. Und so das Verhältnis so zwischen den Zivis und den Sanis war irgendwie ein bisschen angespannt immer. Die Sanis haben komischerweise nie was von den Zivis gehalten.
Also ich kann es vielleicht erklären, aber vorweg, ich wohne ja in Deutschland, da ist das System ein bisschen anders. Dazu kommt, bei uns gibt es ja Zivildienst ja momentan nicht, was ja, wer die Nachricht verfolgt hat, vielleicht wieder in Frage kommt.
Daran merkt man, dass ich schon ziemlich alt bin.
Ja, aber ich kann auch von den Alten hören, viele Alte bei uns, zum Beispiel auf der Rettungswache, sind noch vom Zivildienst und sind da hängen geblieben. In dem Beruf. Aber wie ich gerade gesagt habe, jeder hat früher entweder sich für die Armee entschieden oder Zivildienst, mussten also etwas tun. Und die Sanitäter sind ja, so wie ich es mitgekriegt habe, die freiwillig für diesen Job sich entschieden haben, auch nochmal Weiterbildung oder Ausbildung genießen durften und haben halt einen höheren Wissensstand und mehr Verantwortung als ein Zivildienstleistender, der ja eigentlich auch nur die rechte Hand ist, wenn man das so sehen möchte, der keine Verantwortung hat, außer für die Sachen, die er anwendet am Patienten, aber sonst halt nichts zu tun hat mit der Sache. Und vielleicht kommt daher die Sache mit diesem schlechten, mit diesem Nichtshalten davon.
Ja, möglicherweise. Manche Zivis waren auch nicht so hoch motiviert.
Ja, das kann auch dazu kommen, dass die das gemerkt haben, die Sanis, und sich gedacht haben, naja gut, was will er denn hier, wenn er nicht Lust hat oder man ihn nicht beschäftigen kann, richtig?
Okay, Schnee von gestern. Vielleicht kommt's mal wieder, die alte Geschichte, wenn es jetzt wieder Wehrdienst gibt und der Ersatzdienst wieder interessant wird.
Ich wäre ja nicht abgeneigt, weil ich persönlich merke ja, dass das Pflegenotstand auch weiterhin bleiben wird. Laut demografischem Wandel werden es immer mehr ältere Menschen und immer weniger Jüngere, die nicht nur steuertechnisch die Leute nicht halten können und auch pflegemäßig. Es wird schlecht bezahlt. Es will nicht jeder das machen. Und die es halt machen, da ist der Pflege- bzw. Patientenschlüssel auf eine Pflegekraft sehr enorm, wenn die zu Pflegenden jetzt nicht wirklich, ich sag jetzt mal, sehr belastend sind körperlich für den Pfleger oder für die Krankenschwester. Kannst du da folgen, ja, wa?
Ja.
Und wenn jetzt der Zivildienst jetzt wieder quasi ausgerufen wird und die Leute sich entscheiden müssen, Armee oder Zivildienst, dann wäre das eine unglaubliche Entlastung für die Pflegeheime beispielsweise. Weil du dann halt immer irgendwo noch ein, zwei Hände mehr hast. Oder halt eine zu pflegende Person, die leicht zu pflegen ist, jetzt böse klingend abschieben kannst auf die Zivildienstleistenden, den man halt auch, wenn er Bock hat, das auch verantworten lassen kannst. Und dann macht er das und dann ist die Arbeit quasi besser aufgeteilt.
Auf jeden Fall wäre das wichtig. dass es da mehr Pflegekräfte gibt, aber es sind auch manchmal Sachen, die jetzt nicht so im Pflegesektor liegen, die auch wirklich gebraucht werden. Also ich war damals hauptsächlich Taxifahrer für Behinderte. Ich habe auch Schüler in die Sonderschulen gefahren und solche Sachen gemacht und bin auch mit älteren Leuten dann einfach einkaufen gefahren. Das waren alles so soziale Dienste, die dann auch wirklich nötig waren.
Gibt's immer noch.
Es gibt nicht nur die harten Dienste, wo man dann auch wirklich dann also schwer bettlägerige Leute pflegen muss oder sowas, sondern auch mehr so leichtere Tätigkeiten, wo dann auch Personal fehlt, denke ich, oder?
Ja, es ist Personal da, aber jetzt nicht in dem Umfang, wie es vielleicht mal früher war. Somit muss halt auch diese Arbeit verrichtet werden, aber die muss halt aufgeteilt werden unter die 3-4 Leute, die jetzt quasi in den Unternehmen oder in diesem Bereich dort arbeiten. Da muss halt einer dann auch die Fahrten machen, beziehungsweise es gibt ja bei uns speziell auch Transportunternehmen. Ist ja mittlerweile privatwirtschaftliche Hand in Berlin, bestes Beispiel. Gibt es ja gefühlt mehr private Krankentransporte als Taxis. Die haben auch alle unterschiedliche Namen und die dürfen das auch. Die müssen halt nur den Rettungssanitäter vorweisen, der, lass mich lügen, 6 Wochen oder 3 Monate dauert und dann kannst du diesen Job machen. Ja, das ist, man kann da sich den Mund fusselig reden, das ist, ich glaube, das passt. Ja. Also ich will nicht so weit ausschweifen, das ist.
Wir sind ja eigentlich ein Linux-Podcast.
Genau.
Aber die Podcast-Szene lebt von Ehrenabschweifungen.
Ja, wir können gerne abschweifen. Aber ich merke gerade, ich gehe zu sehr weit weg.
Ja, okay. Also zurück zu Linux. Möchtest du anfangen und was zu Cashier S sagen? Oder?
Na, ich kann dann noch zu meiner Person und was ich so alles schon mittlerweile hatte. Vielleicht ist ja da irgendwas Interessantes mit drin. Ich denke mal, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt mit Linux, dann kennt man ja vielleicht Ubuntu. Das ist so das System, was ich 2015 aktiv an meinem, ich habe damals ein Spiel-Notebook gehabt, da habe ich dann einfach mal Ubuntu ausprobiert, weil ich dachte, ich will unbedingt mal Linux kennenlernen. Weil, du wirst lachen, vor meinem Beruf war ich in der Schule oder im Abitur, habe ich überlegt, was mache ich? Ja, ich spiele gerne Computer. Mache ich was in IT? Und mein damaliger oder ein Familienfreund von uns, der schon IT-Informatik gelernt hatte, hat gesagt, na, dann musst du dich auch mit Linux beschäftigen und dich mit Hardware und Software News beschäftigen und ja, nicht nur zocken. Und das war mir früher 2010 zu trocken, zu langweilig, deswegen habe ich es nie gemacht. Aber 2015 habe ich es dann gemacht und ausprobiert. Muss ja irgendwas dran sein. Habe es auch mal gelesen, glaube ich, irgendwo in einer Zeitschrift, in einer Computerzeitschrift, dass Ubuntu halt da jetzt ein neues Release veröffentlicht hat. Kommen wir später dazu, was da der Unterschied ist. Ja, ausprobiert, festgestellt, ist einfach die Installation. Und da ging es dann los mit diesem, ich sag mal, Idealismus für mich. Warum Windows nutzen, wenn man Linux nutzen kann? Und dann Thema Datenschutz und ach, was ich da alles früher versucht habe zu leben. Dieses völlig Windows aussperren und nur Linux nutzen.
Und da war ja, und Linux noch ein bisschen bequemer zu bedienen und noch nicht so übergriffig wie heute.
Ich weiß nicht, gerade 2015, was war denn da? Windows 8 war das schon nicht. Weiß es nicht mehr. 7 war, glaube ich, Windows 8 oder Windows 10. Ja, es war schon, ich nutze immer noch Windows heute. Nicht nur auf der Arbeit, sondern auch privat. Weil ich mir halt sage, naja, ich bin keine 15 mehr oder keine 20 mehr. Ich habe Familie, ich habe Job. Ich bin auf zuverlässige Hard- und Software angewiesen, wenn ich irgendwas ausarbeiten möchte am PC. Hab auch jetzt seit ein paar Jahren bin ich auch privat auf Apple umgestiegen. Das habe ich ja die letzten 20 Jahre nicht immer angeguckt, weil ich dachte, brauche ich nicht. Aber dann hatte ich einmal so ein Telefon in der Hand und dachte mir, oh, ist schon spannend. Und dann habe ich ja MacBook geholt. Und das war ja dann noch spannender, wie das zusammenarbeitet und wie das funktioniert. Und ja, das war wie ein heißes Messer in eine Butter und dann halt das Brötchen schmieren. Also war schon was Feines. Ja, nichtsdestotrotz bin ich ja.
Wenn man in dem Ökosystem gut klarkommt von Apple, Also für die Schule muss ich sagen, es ist extrem unkomfortabel und neigt dazu, Chaos zu produzieren.
Ja, man muss, glaube ich, man muss das Ökosystem A verstehen. Also ich habe mich auch reingekniet, weil ich gewisse Sachen nicht verstanden habe, weil bei Windows und Linux ist es anders als bei Apple. Aber da ist eigentlich Apple mit ihrer, die haben eine eigene Webseite, wo man dann nachlesen kann. Sowas wie ein virtuelles Handbuch.
Na, es geht, da geht wird vieles jetzt erklärt. Dann nicht um die Lernkurve, sondern so typischerweise werden in den Schulen ja iPads verwendet. Und die sind eigentlich bessere Handys vom Betriebssystem her, was so gewisse Beschränkungen angeht. Vor allem gibt es da die Beschränkung, ich kann nicht direkt im Verzeichnis Baumhand hantieren. Ich kann Dateien nicht direkt öffnen und einfach mit Programmen meiner Wahl hier bearbeiten. Sondern ich bin da ausgesperrt von dieser Ebene. Ich muss da immer Dateien von einem Programm mit dem nächsten teilen. Und auch der Dateimanager, der File-Manager ist eine App, die dann Sachen mit anderen teilt. So ist es mir regelmäßig passiert, wenn ich eine Datei bearbeitet habe, dass dann so ruckzuck so 3 bis 4 verschiedene Kopien dann auf dem iPad rumlagen. Und das wird im Laufe der Zeit dann sehr kompliziert.
Das glaube ich. Aber gut, ich wollte nie ein Tablet. Ich bin Computermensch, deswegen habe ich mir damals das MacBook geholt und wollte diese Experience ausprobieren. Und ja, da kannst du auch mit diesem File-Manager arbeiten, bin ich der Meinung. Diesen hinter sich Finder.
Da geht.
Genau, genau.
Und die unter der Haube ist es im Prinzip ein Linux.
Ein Unix-Betriebssystem, genau.
Ursprünglich ein Unix,
das, ja. Genau, deswegen ich wollte noch mal kurz zurückspulen.
Ja.
Ich bin schon wieder zu sehr abgeschweift. Nach Ubuntu habe ich mal OpenSUSE ausprobiert, weil ich dachte, das ist ja anscheinend deutsche Software, beziehungsweise das SUSE Enterprise von früher. OpenSUSE Nürnberger ist ja diese Community.
Niederlassung gibt es ja irgendwie von SUSE.
Genau. Deswegen dachte ich mir, ich gucke da mal rein. Ja, läuft. Also wenn man wirklich wenn man einfaches Office nutzt, Webbrowser und ein bisschen schreiben, dann funktioniert es. Aber es ist von der Installation von 2015 und von der Installation jetzt 2025, ich habe es, glaube ich, letztes Jahr installiert mal, hat sich nichts geändert gefühlt. Es ist immer noch so behäbig, wie beispielsweise unsere Politik mit der Installation als jetzt beispielsweise das Ubuntu.
Ich habe es in den 90ern verwendet, SUSE Linux. Durch mehrere Versionen durch.
Und wie waren deine Erfahrungen damals?
Damals war das sehr, sehr komfortabel, das zu installieren und zu verwenden. Weil es eben seiner Zeit ein bisschen, also nicht unbedingt voraus war, aber es war auf der Höhe seiner Zeit. Jetzt gibt es halt andere Distributionen, die eigene Wege gegangen sind, die schöne moderne Sachen eingebaut haben. Und da ist SUSE wohl ein bisschen hinten dran geblieben. Ich habe es seitdem nicht mehr verwendet.
Echt? Seit den 90ern nicht mehr?
Seit den 90ern nicht mehr. Also ich habe angefangen, ich habe das schon bei mehreren Podcast-Folgen erzählt, ich muss mich ein bisschen kurz fassen, sonst sind die Leute gelangweilt. Ich habe angefangen mit Disketten zu hantieren, Slackware. War meine erste Linux-Distribution, 60 Disketten. Dann bin ich bei SUSE Linux gelandet und dann bei Ubuntu, was ich mehrere Jahre lang verwendet habe. Dann hatte ich mal eine Mint-Phase und seit 2020 habe ich Linux Manjaro. Und da muss ich sagen, meine übliche Praxis war es immer einmal im Jahr dann tatsächlich die Festplatte platt zu machen, weil diese Standard-Updates, die haben immer irgendwelche Probleme nach sich gezogen. Und ich habe dann wirklich einmal im Jahr die Festplatte formatiert und Linux neu draufgespielt mit der aktuellen Version. Und Linux Manjaro ist jetzt die erste Distribution, die bei mir jetzt 6 Jahre am Stück läuft.
Echt?
Ja.
Krass.
Ich habe das nicht ersetzt. Ich hatte zwischendurch zwar schon mal aus unterschiedlichen Gründen mich vom System ausgesperrt, so dass nach dem Update dann nichts mehr lief. Aber ich habe es dann immer wieder zum Laufen gebracht.
Cool. Das ist schön. Also
System updatet sich halt immer wieder und man muss da am Ball bleiben und regelmäßige Updates machen, weil es ein Rolling Release ist. Und dadurch gibt es nicht diese großen Versionssprünge. Wie bei einer LTS-Version, wie bei Ubuntu zum Beispiel.
Mhm.
Da
ja, das ist
die Foren immer voll von Fehlermeldungen, wenn eine neue Version rauskam. Und da müssen verschiedene Sachen immer erst gefixt werden. Und bei einer Rolling Release Distribution wie Arch Pur oder auch Linux Manjaro oder auch CashiOS gehört es halt zum System dazu, dass ständig irgendwelche Updates kommen.
Im Prinzip, ja, da dürfst du anscheinend keine Pause machen.
Im Prinzip wie bei Windows, es kommen immer wieder mal Updates, die man einspielen muss.
Ja, ja.
Ja, keine Pause machen, nicht unbedingt. Also ich hatte zwischendurch schon mal eine Pause gemacht, aber dann sind es halt so 2 Gigabyte auf einmal, die dann abgedatet werden bei mir inzwischen.
Ich habe irgendwo mal im Forum gelesen, dass er da mal gefühlt 2-3 Monate oder so nicht benutzt hat. Dann gab es halt schon die ersten Probleme bei der Installation von Updates. Ich habe selber nie ausprobiert. Ich bin einer, der gleich die Updates einspielt.
Also ein Vierteljahr habe ich bestimmt auch schon mal geschafft. Ich war irgendwie der Meinung, mal irgendeinen Grafiktreiber per Hand installieren zu müssen für meine Nvidia-Grafikkarte. Und da gab es bei den Updates dann Probleme. Weil das nicht mehr automatisch lief.
Und da war ja, das ist das Nächste.
Bildschirm schwarz.
Ja, ja. Da musst du dann von Hand wieder anlegen. Ja, ja, das kenne ich. Ich hatte ja früher auch mal Nvidia-Hardware drin. Aber da gab es immer Probleme. Anscheinend haben es jetzt einige, wie CashiOS OS, anscheinend gefixt, dass das automatische Update-Programm da immer gleich guckt, dass dann auch die Nvidia wieder mit eingepflegt wird. Aber ich kann es nicht bestätigen oder prüfen, weil ich habe keine Nvidia mehr. Bei der letzten Grafikkarte, beim letzten Kauf, habe ich darauf geachtet, dass es AMD ist, weil ich einfach mir denke, ich werde immer Linux nutzen wahrscheinlich und AMD läuft da einfach out of the box. Ist gleich im Kernel mit eingelegt.
Ich habe immer Nvidia benutzt, weil das mit Spielen besser harmoniert hat und habe da in dem Sinne eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht. Also die automatischen Updates, die haben dann funktioniert. Solange ich nicht einen besonders aktuellen Treiber von Hand installieren wollte, lief es dann automatisch weiter.
Spielst du noch aktuell?
Ja, aber ich bin eher so ein Retro-Spieler, spiele Doom-Mods und viele Sachen von Good Old Games. Die sind ja immer etwas.
Ja, die haben auch schöne Sachen. Leider achten sehr da oder versuchen ja, dass sie wenigstens auf aktueller Software oder Betriebssystem laufen.
Ich habe aber auch Spiele über Steam, also das aktuelle Doom läuft zum Beispiel auch. Aber die erste Version hatte ich da noch ausprobiert.
Nee, Nvidia ist ja da mittlerweile hinterher, dass sie da sich Linux ein bisschen öffnen. Aber früher gab es halt, ich kann mich erinnern, wenn man dann bei Arch Linux selber, hatte ich dann immer das Problem, oder bei anderen Rolling Releases, dass ich dann meistens das schwarzen Bildschirm hatte. Du musstest dann wirklich, habe ich im Netz auch wieder gesucht, gefunden, man muss ein bisschen was schreiben, ein bisschen was machen und dann ist dann irgendwas auf einer Blacklist. Und dann läuft das, also dass dann dieser Nuvo-Treiber raus ist, der ist dann, glaube ich, auf der Blacklist und somit ist dann der Nvidia-Treiber, den er dann immer aufruft. Ach, das müsste ich gucken jetzt in meinem Linux-Handbuch.
Das Problem hatte ich bei der Neuinstallation bei meinem Rechner, den ich mir selber zusammengebaut habe, der hat auch eine Onboard-Grafikkarte.
Oh.
Und da musste ich dann also per Hand frickeln, damit er nicht immer die Onboard-Grafikkarte mit dem Nuvo-Treiber nehmen will, sondern mit dem Nvidia-Treiber dann auch die separate Grafikkarte.
Das, ja, ich kann mir das alles vorstellen.
Das war bei mir so das Problem. Aber ich habe inzwischen auch Spaß an der Freude, die Nvidia gegen eine AMD-Grafikkarte ausgetauscht. Habe mal ausprobiert, ob man gebraucht eine funktionierende Grafikkarte überhaupt kriegen kann. Und hab dafür meines Geld noch eine alte AMD-Grafikkarte mit doppelt so viel Arbeitsspeicher bekommen, die für meine Zwecke vollkommen ausreichend ist. Ich habe dann leider den richtigen Zeitpunkt verpasst, mir einen neuen Rechner zusammenzustellen, aber irgendwie brauche ich die Leistung gar nicht.
Ja, viele sagen immer, dass mein PC, also in der Linux-Welt, wenn sie dann fragen, dass das dann viel zu viel ist, was ich da habe. Aber ja, wenn du einen Windows-Rechner hast, dann brauchst du schon ein bisschen mehr, weil Windows schon sehr viel frisst an Ressourcen von der Hardware.
Ja, also ich bin sehr überrascht. Ich habe mir ein altes Dell Latitude 5285 Tablet gebraucht gekauft. Mhm.
Ja.
Und bin sehr überrascht davon, dass da ein aktuelles CashiOS mit KDE Plasma sehr, sehr schnell drauf läuft.
Da bin ich auch gerade geflasht. Aber Respekt, dass du das da so ausprobierst mit Tablets.
Ja, also ich brauche es ja für meinen Unterricht. Und es ist leider so, auf unseren Dienstgeräten, das sind Microsoft Surface, das sind super Kisten, die sind aber leider so verdongelt, dass man da keine eigene Software drauf installieren kann. Und das macht mich im Laufe der Zeit richtig fuchsig, da ich gerne mal was Neues ausprobieren, natürlich Linux-Fan bin und auch unter Windows Open Source Software gerne verwendet habe. So dass ich mir jetzt da noch ein Zweit-Tablet mal für mich privat besorgt habe, wo ich jetzt verschiedene Alternativen ausprobiere. Um dann auch im Unterricht mal mit einem Linux-Tablet arbeiten zu können.
Und wie sind da deine Erfahrungen?
Also, ich habe da verschiedene Hürden zu bewältigen. Wir haben bei mir in der Schule ActiveBoards. Das sind also riesengroße Displays. Und bei jedem ActiveBoard ist das so ein kleiner Mini-PC hinten drauf montiert, sodass man also mit Android, mit iOS, mit Apple, Macintosh und mit Windows-Geräten drahtlos projizieren kann. Das ist so der Schwachpunkt bei Linux. Es gibt da keine entsprechende Miracast-Software. Der Standard wird von Linux nicht unterstützt. Also drahtlos projizieren ist da Essig. Mit HDMI-Kabel geht's. Da kann ich dann also nach vorne projizieren. Und ich habe jetzt was Wichtiges herausgefunden. Es gibt inzwischen HDMI auch drahtlos.
Ach.
Mit USB-Sticks läuft es, die in den USB-C-Anschluss reinkommen. Und damit kann man drahtlos das HDMI-Signal mit Audio und Video übertragen. Das heißt also, wenn ich es drauf anlege und mit meinem Tablet in der Schule arbeiten will, kann ich den HDMI-Dongle nehmen, ohne dass ich ständig über mein Kabel stolpere.
Das ist eine gute Lösung.
Also das funktioniert schon mal. Und dann muss ich sagen, wichtig ist für mich auch die Stiftbedienung, damit ich auch was anschreiben kann für einen Hefteintrag oder Arbeitsblätter bearbeiten kann mit den Schülern. Und die Stifterkennung funktioniert auf dem Dell-Tablet auch sehr gut. Es hat Wacom-Unterstützung. Es hat ein Wacom-Display. Das läuft out of the box.
Das ist doch perfekt.
Was bei dem Tablet nicht funktioniert, was mich wenig stört, muss ich sagen, die Kameras brauchen separate Treiber. Es gibt tatsächlich jemanden im Internet, der die schon mal anscheinend hergestellt hat. Die muss man dann separat kompilieren und einpflegen. Aber bei meinem Surface-Dienstgerät verwende ich die Kamera im Prinzip überhaupt nicht im täglichen Geschäft, weil die eh viel zu schlecht ist und Videokonferenzen am Tablet machen einfach keinen Spaß. Weil die Tablets so dünn gebaut sind, dass die viel zu heiß werden. Also die Apple-Geräte schaffen das. So ein Apple-iPad, damit kann man zwei Stunden lang Videokonferenz machen, ohne dass man auf dem Gehäuse Eier braten kann. Aber das Windows, das Surface, nach einer halben, dreiviertel Stunde wird es sehr, sehr langsam und neigt dann zu Abstürzen.
Ach, so meine Güte.
Also wenn ich Videokonferenzen machen will, wenn mich niemand dazu zwingt, mache ich die von zu Hause aus. Mit einer vernünftigen Ausstattung und nicht am Tablet. Also insofern pfeife ich auf die Kameras. Mir ist der Rest viel, viel wichtiger. Und der läuft richtig flott. Die Cloud-Anwendungen von Office 365, die wir in der Schule verwenden, die kann ich auch von Linux aus bedienen. Was eine riesige Lücke hinterlässt, ist OneNote, weil es da Klassennotizbücher gibt.
Das kannst du nicht über Web?
Doch schon, aber da ist die Funktionsvielfalt halt sehr eingeschränkt.
Ach so, verstehe.
Macht im Browser nicht wirklich Spaß, aber gehen tut's.
Na, weil ich musste mit beiden Geräten am Tisch sitzen.
Also im Moment habe ich.
Was auch blöd war.
Habe ich, weil es Testbetrieb ist, beide immer dabei. Hat so seinen Vorteil, wenn eins gerade leer wird. Ich hatte neulich die Situation, dass ich ein Video abspielen wollte von USB-Festplatte. Das habe ich mit dem Microsoft Surface nicht hingebracht, aber mit dem Linux-Tablet. Weil es günstigere Anschlüsse
hat. Ja, perfekt.
Hat zwei USB-C-Anschlüsse.
Ja. Ich bin ja auch bei mir Praxisanleiter, also Ausbilder. Und muss ja auch ab und zu Unterricht erhalten gegenüber meinen Arbeitskollegen, Frontalunterricht, und hatte zwischendurch mal ein von Dell ein XPS 13 Zoll. Das sind ja diese Entwickler-Notebooks, die ein bisschen zügiger laufen. Das war so ein kleines 13.
Die sollen eine sehr gute Linux-Unterstützung haben.
So ist es deswegen. Aber du musst gucken, was für eins du dir holen möchtest, wenn du gebraucht bist. Ich hatte halt eins, dachte ich mir, ach, wird schon mit diesem Fingerabdrucksensor. Ja, Pustekuchen. Ich habe natürlich genau das gekauft, was nicht Linux-Support hat für den Fingerabdrucksensor. Wohlgemerkt. Sonst läuft das Ding out of the box mit Linux. Ja, worauf ich hinaus möchte? Ich hatte dieses Notebook dann für meine Präsentation, habe es erst mit Ubuntu probiert, funktioniert einwandfrei mit diesem 4K-Display auf 13 Zoll. Dann dachte ich mir, ich gehe mal eine Stufe höher und installiere aus dem Nichts ein Arch Linux drauf. Natürlich Anleitung aus dem Internet. Aus dem Kopf kann ich das nicht. Und da geht's dann los, dass du dann halt, wenn das installiert ist, dass du das ja von Hand auf gefühlt einrichten musst. Mit dem Desktop-Manager, den du haben möchtest. Dann musst du gucken wegen 4K, ob du das skalieren kannst. Ja, und als ich dann die Präsentation gehalten habe, hat es da irgendwo Probleme gegeben, aber ich konnte jetzt nicht ausweichen. Ich musste jetzt irgendwie arbeiten und dann habe ich da auf diesem kleinen 4K-Display da irgendwie die kleine Schrift versucht zu lesen. Und sah von außen bestimmt komisch aus, weil ich mit meinem Gesicht ziemlich nah an diesem Bildschirm war, wenn ich mal was erzählen wollte und ich die Stichpunkte dazu lesen musste. Ja, also das ist, wenn man sich mit Arch Linux zum Beispiel auseinandersetzen möchte, muss man ungefähr schon wissen, was man möchte, und man sollte die Hardware vorher zu Hause vielleicht mal ausprobieren.
Das war jetzt Arch pur?
Ja, das war Arch pur.
Sehr mutig.
Ja, das war das erste Mal, dass ich es halt dienstlich gebraucht habe. Sonst habe ich ja Arch pur immer nur für zu Hause genutzt. Aber das ist halt immer so mein persönliches Ziel, Arch einfach mal installieren und gucken, ob du es noch kannst.
Das habe ich auch auf einem Gerät gemacht. Aber da sind irgendwie so Sachen nicht vorkonfiguriert, die bei Linux Manjaro schon drin sind oder bei Cache OS, wo sich jemand schon mal hingesetzt und schon mal die Mühe gemacht hat. Weil unter der Haube ist es ja trotzdem Arch. Also ich habe es auf einem separaten PC, den ich als Schreibmaschine benutzen wollte, habe ich Arch pur installiert und habe dann festgestellt, es ist ja erst einmal ein großer Aufwand, überhaupt ein Update machen zu können, weil die Keyring-Datei mit irgendwelchen Codes, um die Pakete zu bestätigen, nicht abgedatet ist als allererstes. Die wird nicht automatisch abgedatet.
Musst du von Hand auf. Naja, die musst du, aber was eigentlich EC2-Befehle?
Von Hand aufrufen und dann kannst du erst den normalen Update-Vorgang starten.
Genau. Aber das musste ich jetzt bei CacheOS zum Beispiel gestern auch machen. Da wollte ich ein Update machen. Also ich habe das gestern installiert. Ja, ich habe das gestern nochmal schnell installiert. Darüber sprechen wir gerade. Und dann habe ich ausgemacht, gestern Abend wieder reingesetzt, guckt, noch ein paar Sachen vorbereitet. Und dann hat er gesagt, nee, mach keine Updates. Dann dachte ich mir, ja gut, wenn du das nicht willst, dann müssen wir jetzt die Keys, also diese Datei aktualisieren, hat er gemacht, und danach konnte ich Updates machen. Aber CacheOS bietet es ja zum Beispiel bei dem Hello, wie nennt sich das, Hello Desktop, was du, wenn du den Rechner startest, kommt dieses Hallo-Fenster, und wenn du da in diesen einen Reiter Apps and Tricks gehst, können wir gleich nochmal drüber reden, gibt's diesen Button Reset Keyrings, und dann musst du dein Passwort eingeben und dann läuft das automatisch.
Also bei mir gibt es da so ein Icon in der Taskleiste. Das heißt Cache Update.
Genau, das habe ich auch, aber das hat er nicht gemacht. Und dann habe ich das von Hand auf gestartet mit sudo pacman-s-yu. Und dann hat er gesagt, nö. Also irgendein Problem, weiß ich nicht. Ja. Und dann dachte ich mir, gut, ich mache das mit diesem Reset-Keyring. Das war gerade die erste Idee. Gemacht, zack, hat funktioniert.
Bei Arch pur ist auch kein Yay vorinstalliert.
Ja, musst du auch. Ja, das sind halt so die ganzen Vorzüge, die man dann halt mit so einem fertigen Betriebssystem bekommt. Aber meine Idee war halt immer, ich möchte ja, bestes Beispiel Automarken. Es gibt ja VW, es gibt aber auch Seat und was gibt's noch? Skoda. Sind aber alles, gehören ja alle VW, wie ich das mitgekriegt habe. Und ich will ja nicht Skoda fahren, wenn ich ja eigentlich VW fahren möchte. Kannst du da folgen? Kannst du es verstehen?
Ja.
Deswegen, also ich möchte, wenn, dann möchte ich original VW fahren und nicht ein Seat-Design, wo VW drunter hängt. Oder nimm mal die PSA-Gruppe, hier Renault und Opel und wie ist gerade nicht, wie der dritte da im Bunde war. Dacia, genau, Renault und Dacia, bestes Beispiel. Ich will ja nicht Dacia fahren, sondern ich möchte ja Renault fahren und nicht Dacia mit Renault-Restbeständen drin. Ja, es klingt gerade ein bisschen blöd, aber vielleicht kann man das ja verstehen, warum ich gerne Arch pur ausprobiere, immer wieder und nicht nur auf zum Beispiel Manjaro oder Cashew S setzt.
Ja, man hat halt die absolute Kontrolle bei Arch. Es wird nichts installiert, was man nicht selber will.
Genau.
Das hat dann auch die negative Seite, dass nichts automatisch installiert wird, was man vielleicht gerade braucht.
Genau. Und so oft habe ich mir da auch da schon irgendwo sind Fehler eingeschlichen und ich habe das System irgendwie angeknackst und dann geht die Fehlersuche los und da komme ich jetzt zu dem Punkt, den ich schon seit 10 Jahren mache. Wenn ich nicht weiter weiß und das Internet mir nicht helfen kann, beziehungsweise es zu viele Lösungsansätze gibt, aber nicht auf eine Lösung komme, dann lösche ich das Ding einfach und installiere es neu.
Ja.
So habe ich das jetzt all die Jahre gemacht und so rate ich das auch immer jedem. Wenn sie fragen, was kann ich machen, sage ich, du, wir gucken kurz drüber, aber wenn nicht, empfehle ich dir, mach ein Backup, installiere neu. Außerdem hilft es ja auch mal, eine neue Installation zu machen.
Surfing Linux läuft übrigens auf einem Arch-Server.
Das ist super. Und was für ein Unterbau? Ach, Arch-Server, Entschuldigung. Arch-Server. Das finde ich super.
War hast du das selber gemacht? War ein bisschen riskant, weil irgendwie, wenn man was über Server liest.
Ja, ich hätte Debian empfohlen oder na, Ubuntu vielleicht. Debian nicht, weiß empfohlen ich nicht.
Und keiner empfiehlt Arch oder so. Aber läuft recht gut und es übertrieben viel Software ist da nicht installiert.
Na, sogar noch weniger wahrscheinlich als bei Debian. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Ich habe Debian einmal probiert auf dem Rechner meiner Frau und dann habe ich den Drucker nicht zum Laufen gebracht. Dann habe ich davon die Finger gelassen.
Ich habe mich auch schon mit Debian ziemlich hart beschäftigt und ich habe alles zum Laufen gebracht, aber es hat sehr viel Schweiß gekostet. Da fand ich Arch dann im Vergleich angenehmer, wenn ich ehrlich bin.
Ja, du kriegst bei Arch vor allem jede Art von Software. Also da gibt's keine Software, die du aus irgendwelchen Inkompatibilitätsgründen grundsätzlich nicht installieren kannst, weil das System nicht auf der Höhe der Zeit ist oder so. Also an solche Grenzen bin ich bei Ubuntu gestoßen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich wollte irgendwas ausprobieren und ich konnte die Software nicht installieren.
Ja, das kenne ich zu gut. Andererseits muss man halt, das möchte ich auch darauf hinweisen nochmal, wenn jemand das hier hört und denkt, ja, dann nehme ich doch lieber Arch oder ein Rolling Release. Wenn man Autonormalverbraucher ist, dann sollte man vielleicht erstmal vielleicht mit LTS-Varianten arbeiten. Und das nehmen, was halt der Distributor einem vorgibt, weil die halt letztendlich ja auch die Hand ins Feuer legen, dass die Software reibungslos läuft. Vielleicht sogar im Arbeitsbetrieb.
Ja, also bei Arch-basierten Systemen muss man wissen, was die Unterschiede sind zwischen der normalen Software, die zur Distribution gehört, zum Kern, und was der Unterschied zu der Software im AUR ist.
Das kommt ja noch dazu.
Arch User Repository. Also wenn man da Software installiert, ist es auf eigenes Risiko, das kann schief gehen. Und die Standardsoftware, die bei Arch dabei ist, die ist aber schon recht gut und auch geprüft, auch wenn das ziemlich neu ist. Ich habe festgestellt, dass man sich sein System ganz schön zumüllen kann, wenn man viel aus dem AOR installiert. Und dann werden die Updates auch immer länger, weil die Software da immer frisch kompiliert wird. Und das wird dann irgendwann einfach zu viel. Also inzwischen bin ich da sehr zögerlich. Wenn ich irgendeine Software installiere, installiere ich die nach Möglichkeit nicht mehr aus dem AOR, sondern schaue, ob es ein Flatpak-Paket gibt. Und das hinterlässt den wenigsten Schaden auf dem System.
Ja, da hast du recht.
Wobei ich sagen muss, also ich habe mir mit AOR-Paketen nie das System zerschossen, aber ich hatte da so ärgerliche Sachen, wie dass bei OBS immer irgendwas nicht funktioniert hat. Also bei dieser Aufnahmesoftware um zu streamen und Lernvideos herzustellen.
Studios. Sagt mir was.
Ja,
die sagt mir was, kenne ich.
Die Manjaro-Variante, die ist da leider ein bisschen kastriert. Aus welchen Gründen auch immer bauen die da keine Websockets ein. In die Standardsoftware, die im Kernsystem drin ist. Und das heißt, wenn man jetzt also ein Elgato Stream Deck benutzen will mit den schönen Knöpfchen, dann braucht man die Websocket-Schnittstelle, sonst funktionieren die Knöpfe nicht.
Aha.
Und um das wieder herzustellen, muss man dann eine andere OBS-Version nehmen, zum Beispiel eine aus dem EOA. Und da gab es nach jedem Update dann immer Stress, dass wieder irgendwas nicht funktioniert hat.
Ja, ich habe mit denen habe ich mich nie beschäftigt, weil ich halt aus Datenschutzgründen früher auch gesagt habe, du weißt nicht, was du da installierst. Du müsstest den Code selber prüfen. Und da habe ich halt, wie du schon gesagt hast, das, was Arch mir anbietet, habe ich genommen. Und später kam mir dann Flatpaks dazu und dann habe ich Flatpaks genommen und mehr hatte ich nicht. Und entweder läuft es oder es läuft nicht.
Ja, also wenn man neugierig ist, ist das EOA schon eine Riesenschatzkammer.
Ja, da hat bei mir die Sicherheit vor Neugier dann gesagt, nee. Aber gut, ich habe auch maximal dann eigentlich nur noch das Spielen ausprobiert. Welche Spiele gehen auf dem Computer und mit dem Xbox-Controller am besten noch? Und welche gehen halt nicht? Und da ist ja dann beispielsweise, wenn wir mal einen Sprung machen zu Steam, die ja da jetzt in den letzten Jahren, also ich habe es ja verfolgt von 2015 an, was Steam da reingebuttert hat an Geld und Ressourcen, damit es beispielsweise das Steam Deck jetzt da ist und so viele Spiele da darauf laufen kann und man ja auch mit SteamOS oder mit jedem Betriebssystem, was auf Linux basiert, diesen Steam Client installieren kann und dass dieser Client sich quasi kümmert darum, dass du die Software hast, damit du das Spiel laufen kannst auf dem Linux Betriebssystem. Das ist also da Hut ab, dass die da innerhalb von 10 Jahren da so viel aufgestellt haben. Ich probiere es immer mal wieder aus, aber ich lasse es nie länger als ein halbes Jahr auf dem Rechner, weil ich dann doch wieder zu Windows wechsle. Aber es liegt daran, dass ich ja auch mehr Spiele spiele oder Spiele, wo Anti-Cheat-Software, die es halt nur für Windows gibt, laufen und dann ist das Betriebssystem schon wieder eingestaubt und weg und da muss ich Platz machen etc.
Ja, das ist von den Herstellern so gewollt, dass da die Linux-Versionen nicht laufen. Mit dieser Anti-Cheat-Software.
Verstehe ich.
Und weil die Angst haben, dass die Linuxer alle Hacker sind.
Ja, man kann halt viel, also wenn, wie ich jetzt letztens gelesen habe, weiß nicht, sagt hier Battlefield was?
Ja.
Die haben ja, so wie ich es verstanden habe, die wollen ja, dass man sogar Secure Boot anmacht. Diesen TPM 2.0 oder aufwärts muss auch aktiv sein. Und dann läuft erst das Spiel. Also müssen die Hacker ja schon vor dem Betriebssystem irgendwas implementieren können, bevor das System hochfährt, dass man dann halt A, nicht gefunden wird von der Anti-Cheat-Software und B, man halt trotzdem schummeln kann im Spiel. Also das war mir überhaupt nicht bewusst, dass es schon Software gibt. Also ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll, außer einen USB-Stick rein und irgendwie das Spiel starten und das Programm und dann irgendwie ins Betriebssystem kommen. Das weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Habe ich noch nie. Also ich wusste nicht, dass das möglich ist. Mhm. Und Battlefield hat halt gesagt, wir machen jetzt einen Riegel davor. Wir haben jetzt Secure Boot an. Wir haben jetzt TPM drauf an, was jetzt aktuelle Mainboards anbieten. Und dann geht erst das Spiel. Und da man ja durch Linux CacheOS zum Beispiel Secure Boot aushaben muss oder sollte, funktioniert das mit dem Spiel wieder nicht. Und ach, dann immer dieses ins BIOS gehen, wieder an, wieder aus. Und ach, da ist dann der innere Schweinehund und sagt, okay, du hast ein MacBook, du kannst darauf arbeiten.
Okay, die Probleme habe ich nicht. Also ich habe tatsächlich bei mir zu Hause kein Windows mehr installiert. Meine Frau hat inzwischen wieder ein Windows, weil ich den Rechner immer warten musste. Und da hatte ich Linux drauf. Und da hatte ich dann als Bequemlichkeit tatsächlich ihr dann mal einen gebrauchten Windows-Rechner gekauft mit Windows drauf. In der Hoffnung, dass es dann weniger arbeitsintensiv für mich ist. Aber es ist eigentlich so wie vorher geblieben. Also wenn ein Update ansteht, muss ich es machen für gewöhnlich.
Ja, kenne ich. Aber wir hatten auch mal für sie, das war 2018, 17, auf ihrem alten Notebook hatte ich Ubuntu, und zwar diese Kubuntu-Variante, also K mit für... Nee, was KDE. Kubuntu? Na, nee, nicht KDE, das mit der Maus, wie hieß denn das? XFCE. Ach, Xubuntu, glaube ich, mit X.
Xubuntu oder LX-Ubuntu.
Genau, diesen. Na, nicht das ganz kleine?
L-Ubuntu.
Nee, ich war, glaube ich, Xubuntu mit X. Mit XFCE. Also diesen Flavor mit der Maus.
Mhm.
Das fand sie niedlich, und für sie hat das Ding erreicht. Man konnte Internet, man konnte ein bisschen Office, der Drucker funktioniert out of the box. Aber ich muss zugeben, immer wenn ich Hardware kaufe, ich achte immer, dass Linux funktioniert. Das habe ich bei den Druckern von Anfang an gemacht, das habe ich bei den Notebook-Beschaffungen gemacht. Alles, was ich irgendwo mal besorge, muss auf Linux laufen.
Es ist auch so, was mit Linux kompatibel ist, ist auch oftmals solide Hardware.
Ja, läuft definitiv auch sehr lange, wenn man sie halt normal nutzt. Außer die Kondensatoren dann irgendwann mal kaputt, dann läuft halt nicht mehr. Aber da müsstest du halt aufschrauben und irgendwie wegmachen, löten, neuen Kondensator drauf. Ach, das ist, geht zu tief rein. Kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht.
Bei welchen Geräten, auf denen Linux läuft, könntest du Kondensatoren tauschen?
Ich habe gerade ein Mainboard vor Augen. Und irgendwann mal könnte es ja nicht mehr laufen, beziehungsweise der Rechner geht einfach nicht an. Und da habe ich mich ja zum Thema Reparatur mal auch beschäftigt. Also selbst machen, selbst reparieren. Und da habe ich dann mal ein bisschen gestöbert und gelesen, und bei vielen Foren oder sowas steht immer ganz oben, wenn du da irgendwie Neueinsteiger bist. Ja, schön, dass du dich hier dafür interessierst. Alte Technik sollte man nicht immer gleich wegschmerzen, sondern meistens ist es nur ein Kondensator, den du auswechseln musst, und danach läuft das Gerät wieder. Also gehe ich davon aus, dass Kondensatoren dann irgendwann mal halt kaputt gehen.
Ich habe ein Setup für den Fernseher, auf der hatte ich mal zeitweise Linux installiert, VU Plus.
Okay.
VU Plus. Sagt
Duo. Mir
also da kann man das Standardbetriebssystem austauschen und eine Linux-Variante drauf installieren. Und da war mal ein
Kondensator ja cool.
Kaputt, den hatte ich da mal getauscht.
Und hat es funktioniert?
Hat dann funktioniert, ja.
Na siehst du, dann funktioniert ja anscheinend das, was ich da gelesen habe.
Ja, ich glaube nicht mal, bei welchen PCs man das dann noch machen kann.
Ach, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, Mainboard. Es ist ja alles da auch Verkleidung, kannst ja alles abschrauben. Da drunter ist es einfach nur eine Platine, wo halt, wie es früher war, vor 10, 15 Jahren, bevor das mit diesen LEDs und was da alles ist, dieser ganze Schnickschnack.
Also ich hatte mal einen Trockner von AEG.
Ja.
Wenn es ein Techniker gemacht hätte, dann hätte der die komplette Platine getauscht für 200 Euro. Und kaputt waren Kondensatoren im Wert von 12 Euro.
Ja, wenn du, also ich respekte über die das können. Also ich habe mich mit dieser Materie noch nie beschäftigt. Man muss ja irgendwie wahrscheinlich was messen, und dann musst du ja gucken. Also da geht schon los. Du musst
nicht messen. Also wenn die Kondensatoren kaputt sind, die sind dann erkennbar kaputt, die sind dann aufgebläht. Und beziehungsweise, wenn es dann Anleitungen im Internet gibt, die können dir dann schon sagen im Vorfeld, was so die verdächtigen Kandidaten sind. Die sind dann auch leicht zu finden. Und das Ein- und Auslöten ist relativ simpel. Also ich habe das wirklich mir anhand von YouTube-Videos dann beigebracht. Das Schwierigste bei der ganzen Geschichte war es, die Maschine auseinanderzulegen, also den Trockner, ohne was dabei kaputt zu machen. Ich war da 3 Stunden beschäftigt mit Aufbau, mit Auseinanderlegen, wieder Zusammenbauen. Und das Löten waren 10, 15 Minuten.
Ja, ich muss mich da mehr beschäftigen. Ich habe ja schon, also ich habe jetzt noch nicht gelötet, aber ich habe ja schon zum Beispiel vor 2, 3 Jahren mal eine Konsole, eine Xbox Series X, nee, S war das, so eine weiße, von einem Kollegen auf Arbeit zwischendurch mal zerlegt, weil der wollte unbedingt die Festplatte tauschen. Habe ich gesagt, könnte man probieren, weil da war noch eine HDD drin. Und ich habe gesagt, wir können das ganze System einfach hart kopieren auf eine SSD, richtig oldschool mit einem einfachen Linux-Befehl. Da damals hatte ich auch Arch drauf auf dem Laptop. Und dann habe ich dann einfach 1:1, also ausgebaut, gereinigt, Festplatte an den Laptop, die neue auch ran, gleiche Größe, und dann einfach 1:1 diese Festplatte rüber kopiert. Und nach 4 Stunden, weil das diese einfache Variante war, hat es dann endlich war der fertig mit seinen 2 Terabyte oder was das da war, eingebaut und es hat funktioniert. Und ich dachte mir, das habe ich nicht geglaubt, dass das funktioniert, dass ich da einfach Xbox, am Anfang gab es Zicken, weil Xbox da irgendwas hatte, dann haben die da kurz einen Neustart gemacht, hat irgendwas gemacht, systemintern, und dann hat die das Betriebssystem gestartet von Xbox und er konnte Spiele spielen und die Spiele sind flüssiger, also generell, das System war schneller, flüssiger, Spiele konnten schneller geladen werden, also krass. Also in dieser Hinsicht kann ich ein paar Sachen, aber löten habe ich noch nie gemacht und müsste ich mich erstmal anscheinend auch an YouTube-Videos ranwagen.
Das Löten hat mir jetzt auch keiner gelernt, das habe ich auch durch YouTube-Videos gelernt. Also ich habe zeitweise E-Gitarre gespielt.
Ja.
Und wenn man da irgendwas ein ausbaut, muss man auch ein bisschen löten. Es ist jetzt nicht kompliziert, was man da löten muss. Das sind also relativ große Schalter und ein Kabel, wo man dann einfach nur so ein Klecks Lötzinn da anbringen muss, damit die Kabel halt zusammenpappen. Das ist alles ganz einfach machbar vom Prinzip her. Das sind ja keine Mikroschaltungen, die man da lötet.
Na, ich denke, also es ist
so verschiedene Sachen da mal ausprobiert, unterschiedliche Schaltungen.
Und hat hinterher alles dann geklappt?
Ja, das Problem war nicht, dass das Löten dann schief lief, sondern dass die Schalter irgendwie nicht auf Heavy-Duty-Gebrauch ausgelegt waren, die ich da eingebaut hatte. Also ich habe mal sämtliche Drehregler bei einer Stratocaster mit Kippschalter ersetzt und die hatten dann ziemlich schnell einen Wackelkontakt.
Oh.
Die Schaltung war genial, die hat funktioniert, aber für den Live-Einsatz leider nicht brauchbar.
Aber immerhin hat es geklappt.
Ja, aber die Schwierigkeit war tatsächlich, die Schalter zu finden, die dann auch zuverlässig funktionieren. Und so die 0815 Gitarrenschalter, die überall verbaut sind, die man halt so kennt, die sind erstaunlich robust.
Okay, na gut, ich kenne mich da nicht aus.
Die kannst du bearbeiten, wie du willst. Also die tun zuverlässig in Dienst, sogar die größten Billigheime. Wenn du nach Ersatzschaltern guckst, ist natürlich irgendwie alles aus China. Irgendwie kriegt man da nichts Gescheites. Und dann hat man zu Hause alles schön gelötet und gemacht und zu Hause beim Proben alles funktioniert und dann unter Stress auf der Bühne kommt kein Ton raus, weil der Schalter hängt.
Oh, das ist unangenehm. Wie hast du es dann gelöst? Hast du noch eine Ersatzgitarre gehabt oder hast du abgesagt?
Ich hab's im Probenkeller dann schon gemerkt.
Ach so.
Und hab dann eine andere Schaltung wieder eingebaut, eine konservativere. Mit gängigen Schaltern, die dann auch zuverlässig funktionieren.
Jo.
Also getan, war so ein eigenes Hobby für sich. Okay, wir sind wieder abgeschwiffen. Wir wollten mal den Unterschied zwischen Rolling Release und Standard-Distros eigentlich erklären. Auch.
Genau.
Falls jemand zuhört, also, der das noch nicht so oft installiert hat wie wir.
Also verbessere mich, falls ich Mist erzählen sollte. Aber wie wir ja schon jetzt ab und zu mal angeschnitten haben, sind ja die Standard-Versionen. Wir nehmen jetzt mal Ubuntu, weil das ja ein sehr, sehr bekanntes Linux ist. Oder eine Linux-Distribution, um genau zu sein. Was die ja alle, berichtige mich, 9 Monate eine Version rausbringen, wofür die halt Update rausbringen und alle 2 Jahre eine LTS-Version, also eine Long-Term-Support-Version, die dann, glaube ich, sogar 5 Jahre, glaube ich, sogar supported 5 werden.
5 Jahre sogar, ja.
Ich bin der Meinung, Ubuntu, ich war lange nicht mehr auf der Seite. Und die bieten für Unternehmen, wenn die sagen, also ihren Obolus zahlen an Ubuntu, dann bieten die sogar 10 Jahre an. Das macht aber Red Hat genauso. Ist auch eine Linux-Distribution. Ja, jedenfalls sind das Versionen, da wird dann kurz vor Release, einer Beta oder so, oder vorher sogar der Sack zugemacht, was an aktueller Software ist, also an aktueller Version. Dann wird getestet nochmal, geguckt, ob alles flüssig läuft. Ich denke mal, das wird automatisch passieren. Also da sitzt sich keiner hin und probiert Software aus, sondern das läuft alles im Hintergrund automatisiert. Und wenn dann keine Fehlermeldungen kommen, dann wird diese Release-Version nochmal markiert. Version 16.10 oder 16.4. Wir haben jetzt 2026, also 26.4 ist rausgekommen, frisch im April, Ende April, genau. Weiß ich nicht, ob das eine LTS-Variante ist, aber die LTS-Varianten kommen bei Ubuntu immer alle 2 Jahre raus. Die sind auch markiert als LTS. Und da geben sie definitiv Support. Und also kümmern sich, dass die aktuell ist, die Software, also mit Fehlerproblemen. Die Versionen selber werden, glaube ich, nicht angehoben, wenn jetzt ein Schreibprogramm wie hieß denn das bei Linux? Helf mir mal bitte kurz, das Standard-Schreibprogramm. Open, nee.
Meinst du LibreOffice?
Genau, LibreOffice, Entschuldigung. LibreOffice, wenn die den Sack zumachen, dann ist das Version X. Und wenn mich nicht alles täuscht, bleibt Version X auch die 1-2 Jahre bestehen.
Aber ja, stimmt, es ist keine, ja. Wie nennt sich das?
Feature-Updates,
sondern nur Sicherheitsupdates.
Genau, nur Sicherheitsupdates und Bugfixes, falls es irgendwie zu groben Problemen kommt. Das ist halt der Nachteil, wenn man halt mit solchen LTS-Varianten arbeiten möchte. Aber Ubuntu sagt halt, das ist die Version, die läuft sicher und stabil, Stand X, und die supporten sie jetzt auch für die Zeit. Diese Varianten, die sie dazwischen rausbringen bei Ubuntu, die werden nur 9 Monate supported. Und da sagen sie dann auch, man soll bitte updaten oder halt, wie ich es immer sage, macht eine Neuinstallation. Ja, und die Rolling Release Linux-Distribution, wie du es ja schon angesprochen hast, die updaten sich sofort. Also wird empfohlen, beziehungsweise der Updater, wenn man den anschmeißt, findet der eine neue Version auf dem Server und dann lädt er die sich runter und installiert sie. Somit ist dann deine Software immer up-to-date. Also dein LibreOffice beispielsweise mit den aktuellen Features, Bugfixes, was es noch alles gibt.
Jetzt ja, also bei Rolling Releases wie Arch oder Arch Manjaro wird empfohlen, einmal im Monat zumindest ein Update zu starten.
Genau. Bei Arch sogar sollte man vorher auf deren Webseite gehen. Das empfehlen sie auch. Und sich die letzten Changelogs, die sie da auf der Hauptseite haben, mal durchlesen. Wo gab es Probleme beim Updaten? Wo muss man manuell Hand anlegen? Entweder hat man ein Handy dabei, was ja heute jeder hat, oder man guckt vorher oder mit einem Zweitrechner, weil wenn man dann das Update anstoßt und es kommt zu einem schwarzen Bildschirm oder dergleichen, dann kann man wenigstens gucken bei Arch Linux, okay, woran hat es gelegen, was ist jetzt in den letzten Tagen passiert, was wurde gemeldet an Bugs. So ist das bei Arch Linux. Bei Manjaro und Co. weiß ich es nicht, da bin ich der Meinung, Manjaro, die haben doch irgendwie 1-2 Wochen halten die Updates zurück, weil sie sie doch selber prüfen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also bei mir ist es ja mein Produktivsystem hier, mein Desktop-PC, der bei mir zu Hause seit 2020 mit Linux Manjaro läuft. Und dass die Software eine Woche länger zurückgehalten wird, bevor sie ausgespielt wird, klingt im ersten Moment toll. Es wird erstmal eine Woche länger geguckt, ist die Software tauglich oder nicht, bevor die auf die Menschheit losgelassen wird. Aber die unterschiedlichen Softwarepakete haben ja verschiedene Abhängigkeiten miteinander. So kann es dann passieren, dass ein Update nicht erfolgreich ist, weil Manjaro die Software eine Woche länger zurückhält als pur Arch. Und es gibt Leute, die deswegen dann auch kein Manjaro benutzen wollen. Und ich wollte zwischendurch dann auch mal dann zu einer anderen Distribution wechseln und habe dann also wirklich darauf gewartet, dass Manjaro sich wieder mal verschluckt. Aber ich muss sagen, es hat sich bei mir tatsächlich nur verschluckt, wenn ich selber dran schuld war. Und es läuft jetzt seit 6 Jahren bei mir die meiste Zeit über rund. Es läuft stabil und ich muss auch nicht irgendwelche Dateien oder Release-Dates Notes anschauen, durchlesen, bevor ich es wage, ein Update zu starten. Ich gehe einfach ins Terminal, gebe sudo pacman syu ein und lasse es durchlaufen und fertig. Muss natürlich auch noch Flatpak-Update eingeben und noch wenn ich möchte, meine EA-Pakete updaten. Okay, es ist ein kleiner Vorteil bei den AOR-Paketen. Da wird man jetzt nicht so gezwungen, die abzudaten. Also wenn man die nicht updatet, ist es eigentlich egal für den Rest des Systems. Kann dann passieren, dass die einzelnen Pakete dann halt nicht so laufen, wie man es gerne hätte. Aber das System selber wird dadurch nicht instabil, wenn man die nicht regelmäßig updatet. Ich habe mir da mal was ganz Komisches eingehandelt. Ich hatte mal ausprobiert, mir lokal eine KI zu installieren. Also ich wollte Audiodateien in Text umwandeln mit Whisper. Und habe dann Whisper lokal installiert. Und dafür musste man eine Python-Entwicklungsumgebung installieren.
Oh.
Und die wurde jedes Mal bei einem Yay-Update dann neu kompiliert. Und inzwischen lasse ich von Python irgendwie die Finger, weil das sehr viele kleine Mini-Einzelpakete sind. Und die Kiste rödelt da ewig, bis die alle abgedatet sind. Ich habe das dann versucht wieder zu entfernen, damit es wieder schneller durchläuft. Und habe dann also die AOR-Pakete auch aus dem Grund eben reduziert, weil ich nicht eine halbe Stunde vorm Rechner sitzen möchte, bis die Updates fertig sind.
Glaube ich. Und da gibt es keine Alternative für Whisper?
Ich habe dann eine andere, ich habe dann Whisper CPP ausprobiert. Das läuft, lässt sich leichter installieren und warten, aber das kann halt weniger. Und das hat dann auch nicht zu meiner Zufriedenheit funktioniert.
Ja, das ist halt immer der Nachteil.
Ich verwende jetzt Whisper online, also über den Dienst auf Phonik. Die haben jetzt Whisper auch integriert.
Ja, da bin ich echt froh, dass da viele Dienste online über den Webbrowser erreichbar sind. Somit macht sich halt auch Linux ist wieder einfacher, ihn ins Haus zu bringen, einen ganz normalen Rechner, weil vieles wird halt nur noch online über Webbrowser abgearbeitet und das kann Linux. Das kannst du auf den Toaster laufen und brauchst du nur einen Webbrowser, der das dann halt irgendwie abspielt.
Ja.
Was ich noch erzählen wollte, du bist ja seit 6 Jahren bei Manjaro. Manjaro hat mich irgendwie noch nie so ganz gecached. Ich habe es ja mal ausprobiert ein paar Mal, auch zum Spielen. Ist einfach wie jedes andere Arch-Derivat. Aber es hat einfach mir persönlich nicht zugesagt und habe damals nicht Endeavor OS, sondern das Anteragos, glaube ich, hieß das. Das war doch quasi der Rivale von Manjaro. Da gab es doch dann, entweder nimmt man Arch oder man nimmt Manjaro oder Anteragos. Aber Anteragos ist ja untergegangen irgendwie. Also es ist verschwunden, wurde nicht mehr wahrscheinlich unterstützt. Oder die Leute haben es nicht mehr zusammen aushalten. Aber Manjaro ist geblieben. Also da muss ich sagen, finde ich gut. Aber Manjaro ist, glaube ich, wieder ein deutsches. War das nicht sogar ein Unternehmen deutsches? War ich der Meinung, was dahinter sitzt? Und Anteragos war ja rein frei.
Denke ich jetzt nicht.
Ich war der Meinung, ich guck mal kurz, ich muss mal live hier gucken. Manjaro. Das ist ein ganz normales Betriebssystem, ja. Aber ich war der Meinung, da war mal eine deutsche Firma im Hintergrund, die das mit vermarktet hat.
Wikipedia sagt Distribution, die in Österreich, Frankreich und Deutschland entwickelt wird.
Oder so war das. Aber ich war der Meinung, früher war da mal irgendwo eine Firma hinten im Hintergrund, so wie bei OpenSUSE, SUSE Linux oder bei Ubuntu halt die Firma hinter Ubuntu. Also Manjaro ist und bleibt weiterhin frei.
Canonical?
Genau.
Ist also eigentlich ein Unternehmen, was das entwickelt, das gemeinnützige Zwecke anstrebt. Wie heißt der Typ? Shuttleworth. Shuttleworth hat das ins Leben gerufen, der Open-Source-Community etwas zurückgeben wollte. Der war, glaube ich, Astronaut.
Nee, der war nicht Astronaut, der wollte, glaube ich. Der ist ganz normaler, in Südafrika ist der so, glaube ich, hat er gelebt oder ist sogar geboren dort und hat von dort aus das ganze Ding dann gestartet. Ich habe es gerade gefunden, wenn ich der Meinung bin. Manjaro. Manjaro ist nicht nur ein Community-Projekt, das eine der am häufigsten verwendeten Linux-Distributionen bietet, sondern seit 2019 wurde Manjaro auch als deutsches Unternehmen gegründet. Die Integration ermöglicht es kommerziellen Anbietern und Verbrauchern, einen offiziellen Partner zu haben, mit dem sie sich beschäftigen können. Genau, Philipp Müller. Manjaro Kompanie von Philipp Müller und Bernhard Landauer geleitet. Sind beides geschätzte Mitglieder der Manjaro-Gemeinschaft. Deswegen, also irgendwas hat er gedämmert.
Ah, okay. Den Link bräuchten wir für die Shownotes.
Ja, habe ich offen, kriegst du. Machen wir fertig. Also ist eine News von 2024. Kriegst du den Link.
Zwischendurch so, jetzt noch Gerüchte, dass Manjaro aufgelöst wird wegen interner Streitigkeiten. Im Moment hört man gerade nichts mehr.
Wann war das? Das muss ja relativ neu sein, behaupte
ich. Das war vor kurzem. Die Linux Honey hat in einem ihrer Videos sich damit beschäftigt. Auf YouTube. Und war da auch entsetzt, dass es da Streitigkeiten gibt, dass die Distribution vielleicht irgendwann mal eingestellt wird.
Ja, das geht halt immer so an mir vorbei. Wenn ich mich mit Linux nicht beschäftige, dann geht das vorbei. Und erst, wenn ich wieder reingucke, dann muss ich mich wieder auf den aktuellen Stand bringen. Siehst du. Aber das ist ja, wenn ich mal ehrlich bin, irgendwo in die Distribution gibt es immer mal Streit. Selbst bei Debian wird immer sehr hart diskutiert. Wenn man das so ein bisschen verfolgt in den Linux-Hardware-News oder Software-News. Aber auch da das...
Auch diesen Streit bei LibreOffice.
Ja, das habe ich auch gelesen irgendwo. Aber ich habe nicht tiefgründig nachgerecherchiert, weil ich es halt nicht nutze. Aber ja, sehr schade, wenn es halt kaputt geht, weil das ist das Schreibprogramm, was jede Distribution mit anbietet.
Ja, OpenOffice ist weitgehend tot inzwischen und LibreOffice war der offizielle Nachfolger. Wäre schade, wenn das jetzt eingeht. Aber es wird mit Sicherheit eine andere Software geben oder ein Fork davon, den man weiter nutzen kann.
Ja, ich denke, da wird sich dann wieder, werden sich wieder findige Leute hinsetzen und dann zusammenarbeiten, ne?
Ja.
Nochmal zu dem Herrn Shuttleworth. Der hat ja auch vorher an Debian mitgearbeitet, wie ich das jetzt richtig lese, bei Wikipedia. Aber ich habe jetzt gerade nicht gelesen von wegen Astronaut. Er hat 2004 das Unternehmen gegründet, Canonical, wie du gesagt hast. Ah, doch, warte mal hier. Ich korrigiere mich, du hattest recht. Flug ins All, unten.
Einsätze, ein Raumflug. Soyuz, genau. TM34.
Da hast du recht. Das ist völlig untergegangen. Ich habe vor einem Jahr oder zwei Jahren gab es auf der von Heise, die haben ja auch einen Podcast. Und da haben sie sich über 20 Jahre Ubuntu mal unterhalten. Und die haben sogar diesen Herrn Shuttleworth interviewt. Gibt sogar ein Video, wie sie den da interviewen von CT zum aktuellen Ubuntu. Also was vor einem Jahr war, die 20 Jahre. Und so ein bisschen über seine Zeit, über Probleme, die es in den 20 Jahren mal gab, seine Vision und was ihn halt antreibt, das Ubuntu halt am Laufen zu halten. War mal interessant. Also für die vielleicht Ubuntu sich mal angucken wollen oder diesen Menschen mal dahinter kennenlernen wollen. Das Interview ist halt relativ aktuell, ist aber auf Englisch. Ich bin der Meinung, die bieten aber Untertitel an bei CT. Also wenn du das noch nutzen möchtest für deine Shownotes.
Gerne.
Dann suche ich mit raus. Wollen wir dann langsam zu CashewX mal wechseln?
Ja.
Weil, wie lange sind wir hier schon auf Sendung?
Eine Stunde.
Ja, und haben gefühlt noch nicht über CashewX geredet.
Auch schon ein bisschen.
Ja, ein bisschen, ja. Eigentlich ist es ja nichts anderes wie ein Arch Linux oder Manjaro Plus, dass CashewX ein paar Sachen anders macht. Und die wir da mal kurz erwähnen können.
Ist, dass es wirklich sehr flott läuft und dass der ganze Update-Prozess hier sich mit einem Mausklick anstoßen lässt.
Genau.
Und dass immer regelmäßig eine Meldung kommt. Hier sind Updates, bitte starten.
Die haben ja, also der Entwickler dahinter, ich habe den Namen nicht gerade, kann ich dir auch aussuchen, ist ja ein Deutscher, glaube ich, wieder. Der ist gar nicht mal so alt, der hatte auch mit Linux bis dato nichts am Hut. Der ist, glaube ich, Student gewesen und hat sich da mit Linux auseinandergesetzt, hat es anscheinend verstanden und hat dann einfach mal aus dem Nichts CacheOS wahrscheinlich noch mit zwei weiteren zusammengeflickt und hat es freigegeben. Also war eigentlich ein sehr, sehr schneller Erfolg für dieses Betriebssystem und auch einfach mal aus dem Nichts da ein Betriebssystem zusammenzubasteln für jemanden, der eigentlich maximal 2 Jahre sich mit Linux beschäftigt hat. Da gibt es auch irgendwo, ich glaube auf seiner Webseite, also von CacheOS, wird das glaube ich irgendwo mit geschrieben, aber wenn man sich auch auf anderen Internetseiten, die sich mit Software und Hardware beschäftigen, deutschsprachige, wie heiße CD, die schreiben das auch nochmal bei sich in den Berichten, dass der da einfach mal aus dem Nichts etwas geschaffen hat. Und was CacheOS halt anders macht als andere Betriebssysteme, ich hoffe, ich kann das jetzt als Laie wiedergeben, das Linux an sich arbeitet ja mit der Ressourcenverteilung an die Programme berechtigt alle gleich, wenn ich das richtig verstehe. Und da gibt es ein Programm im Hintergrund, das heißt nicht Cache, aber irgendwas mit Cache. Und dieses hat der so verändert, der Entwickler von CacheOS, dass Hauptprogramme oder Programme, die gerade aktiv vom Nutzer genutzt werden, dass die dann Vorrang haben bei der Ressourcenverteilung. Was natürlich bei den Spielen, was ja von vielen Computerspielern ja immer genutzt wird, CacheOS, von Vorteil ist, weil dann die Ressourcen, die dann ein Spiel braucht und relativ schnell abrufen muss, besonders beim RAM und beim Grafikspeicher, ist natürlich das Programm von CacheOS, also der das im Hintergrund läuft, top. Weil es dann einfach das Spiel immer bevorzugt gegenüber anderen Hintergrunddiensten und Programmen. Das jetzt mal ganz grob runtergebrochen.
Ja, wenn es anders läuft, dann gibt es solche Effekte, dass man jetzt zum Beispiel auf einen USB-Stick eine Datei abspeichert und man denkt, die Datei ist jetzt abgespeichert, weil die auf dem USB-Stick dann angezeigt wird und dann meldet man seinen USB-Stick ab. Und dann stellt man dann fest, oh, jetzt hat man noch eine gewisse Wartezeit, weil die Datei jetzt physisch dann erst auf den USB-Stick geschrieben wird.
Aha.
Weil Linux hier so bestimmte dringendere Prozesse da im Vorfeld ausgeführt hat und hat es erstmal nach hinten geschoben, weil es jetzt noch nicht so aktuell wichtig war. Und bei CacheOS ist es dann so, dass es dann wahrscheinlich dann auch schneller schreibt, weil es direkt dann damit loslegt. Und es nicht erstmal auslagert.
Genau. Ja. Und für die auf Linux spielen wollen und sich mit CacheOS beschäftigen wollen, ich bin der Meinung, der Installationsprozess ist sehr einfach, so wie jeder andere. Ich glaube, der ist mit diesem Programm Calamares geschrieben. Oder ist das Programm Calamares, das Installationsprogramm?
Ja.
Ein bisschen Ahnung muss man halt haben von seiner Festplattenverteilung, wenn man ein Dual-Boot-System haben möchte. Aber ganz ehrlich, also mein Setting, ich habe 2 Festplatten drin. Auf der einen ist Windows. Ich weiß, dass die 2 Terabyte groß ist und dass es eine NVMe ist. Und die zweite, worauf jetzt Cache läuft, ist eine SSD. Und bei der Frage, worauf ich installieren möchte, klicke ich natürlich das zweite an und sage halt, er soll die löschen. Und CacheOS, also das finde ich gut, installiert das Betriebssystem mit dem neuen Bootloader, den ich da ausprobiert habe, der gleich Dual Boot mit einbringt, was ja vorher auch immer händisch irgendwie gemacht werden musste. Somit ist nach meiner Installation Windows out of the box startfähig. Also ich kann im Dual Boot dann Windows auswählen. Aber an alle, die Dual Boot nutzen wollen, ganz gefährlich, Windows hat angefangen mit BitLocker auf den Home-Varianten zu arbeiten. Ihr müsst unbedingt entweder euch den BitLocker-Key speichern, also irgendwo aufschreiben, weil wenn ihr dann ins Windows bootet, versperrt euch der BitLocker und ihr müsst erst den Wiederherstellungsschlüssel eingeben. Entweder habt ihr Windows mit einem Windows-Account, da ist dann der Key auch hinterlegt online. Wenn man sich da einloggt, kann man es sehen. Oder ihr deaktiviert das Ganze einfach, wenn ihr keinen BitLocker braucht. Aber es kommt halt drauf an, was ihr mit dem Betriebssystem macht. Das dazu.
Kleiner Hinweis zur Warnung. Ich habe bei einem Linux-Café Erstinstallationen betreut. Und bei diesem Projekt im Rahmen von Windows End of 10. Also es ging darum, Umsteigewilligen zu helfen, auf ihren Laptops Linux neu zu installieren. Da wurde im Vorfeld bewusst darauf verzichtet, den Leuten Dual Boot anzubieten, weil das entsprechende Probleme nach sich zieht. Also es war ganz witzig, das war in den Räumen einer örtlichen Kirche, da fand dieses Linux-Café statt und dann sind dann früh dann um neun tatsächlich dann 30 Leute gekommen mit ihren Laptops und wollten dann drauf Linux installiert haben.
Finde ich erstmal klasse.
Wir waren dann zu acht damit beschäftigt, den Leuten dann über die Schulter zu gucken bei der Linux-Erstinstallation und es gab manchmal so schwierigere Fälle. Da hat es ein bisschen länger gedauert, bis es dann installiert war. Bei einem Notebook, das war dann witzigerweise mein Nachbar, da war es nicht möglich, Linux Mint zu installieren. Also wir hatten so als Standardinstallation für alle Linux Mint genommen, anfängerfreundlich, nett, kann jeder leicht bedienen. Und ja. Linux Mint war nicht in der Lage, alles zu erkennen. Und dann kam einer auf die Idee, da mal Manjaro auszuprobieren. Und das lief auf Anhieb, hat alles erkannt. Und hatte offenbar den nötigen Treiber an Bord. Und jetzt habe ich halt einen Nachbarn mit Manjaro, der jetzt dann mich schon wieder mal drauf angesprochen hat, er hätte noch ein paar Drucker einzubinden. Also er hat jetzt seinen Systemadministrator nebenan.
Natürlich super. Ja. Wenn man nicht Arbeit hat, schafft man sich welche.
Ja.
Ja, das ist halt der Nachteil. Wenn man Ahnung hat von Rechnern, wird man immer belagert. Das ist bei mir auf Arbeit genauso. Da habe ich jemanden auch, kein Manjaro, da habe ich, der wollte einfach nur einen Rechner für die Arbeit, worauf er ganz normal Office machen kann oder Videos gucken. Ich habe gesagt, ich mache dir ein Ubuntu LTS drauf und dann habe ich persönlich auch 5 Jahre Ruhe. Ich habe gesagt, du musst Updates machen, mehr musst du nicht.
Mhm.
Macht er. Ich habe Ruhe, wirklich. Ich frage dann auch wirklich mal ab und zu, sag mal, brauchst du eigentlich irgendwie Hilfe oder sowas? Du sagst, nee, das Betriebssystem läuft, macht, fertig.
Das ist auch
ja. Da habe ich mich dann wirklich aus der Bedulle rausholen und habe gesagt, hier, kriegst du. Und wenn was ist, kommst du zu mir. Aber der kam nie. Bis jetzt. Das ist, glaube ich, schon 3 Jahre her. Also 2 hat er noch.
In puncto Dualboot, also ich habe da auch mit Linux Windows Dualboot angefangen und hatte lange Jahre also 2 Betriebssysteme und mein letztes Windows war tatsächlich Windows 2000 und ich habe dann eigentlich so aus Langeweile dann wieder in Linux reingeguckt, obwohl ich da zwischendurch meine Windows-Phase hatte und da hat mir der Desktop dann irgendwie besser gefallen, der hatte ein paar schöne innovative Neuerungen drin, ein bisschen Animation, den Cube. Und ich habe dann immer öfters Linux gebootet und habe dann irgendwann die Windows-Partition auch gelöscht. Also das hat bei mir, der Hauptknackpunkt war bei mir dann Office, Open Office damals noch. Also damit konnte ich im Prinzip alles, was man auch mit Word und Co. gemacht hat, mit dem Microsoft Office System. Und als ich dann erkannt hatte, da ich kann damit alles machen, was ich für meine Arbeit brauche, für meine Unterrichtsvorbereitung, gab es für mich dann auch keinen Grund mehr, Windows zu benutzen.
Ja, ich habe es schon mal ab und zu probiert mit diesen nur Linux nutzen. Aber ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, ich spiele halt Computer.
Ja, da wenn du kompetitive Spiele spielst mit Anti-Cheat-Software, da bleibt ja nichts anderes übrig.
Ja, und früher hatten wir ja auch noch, also meine Frau hat jetzt auch einen Arbeitsrechner. Da habe ich die Probleme nicht mehr, außer dass er dann halt kommt, ja, mach mal das mit Windows, hier funktioniert irgendwas nicht. Dann setze ich mich daran, aber früher hat sie ja auch mal einen eigenen Rechner gehabt. Sie kam mit Linux, wie gesagt, 2-3 Jahre klar, aber dann gab es da Probleme, weil halt auf Arbeit mit Microsoft-Dateien gearbeitet wurde und das wurde von, also meiner Meinung nach, nicht richtig übernommen von LibreOffice, beziehungsweise wenn du dann LibreOffice verschreibst, es gab immer irgendwo Zeichenprobleme.
Es gibt Formatierungen, die sind nicht kompatibel.
Und ich als einfacher Nutzer hatte da auch jetzt A, die Muße nicht so, mich da richtig reinzufuchsen und B, meine Frau hat ja noch weniger Geduld. Sie hat gesagt, sie will hier nicht frickeln, sie will, dass es läuft. Und sie kennt halt nur Windows. Und da haben wir dann halt irgendwann mal Ah, oh, der Rechner ist dann, den haben wir dann, glaube ich, meinen Vater gegeben, dann, dass er überhaupt was hat. Der hat auch Ubuntu. und ja, meine Frau hat seitdem ihren Arbeitsrechner, der halt von Arbeit gestellt wird, und da halte ich mich raus. Da, wenn es mal Probleme gibt, helfe ich, aber ich mache da nichts auf dem Ding. Weil es gibt.
Problem ist, wenn man ständig Wörterdateien hin und her tauscht und dann feststellt, wenn man mit LibreOffice die Wörterdatei aufmacht, dann stimmt der Seitenumbruch nicht und irgendwas ist verschoben.
Ja.
So, sowas nervt einen natürlich.
Genau. Und dazu kam, sie kam mit LibreOffice, also sie ist halt Microsoft Word bewandert, und LibreOffice, gebe ich zu, sie geben sich Mühe, aber das ist irgendwie immer noch so wie vor 10 Jahren oder waren wir 5.
Mir gefällt das. Mir gefallen die Innovationen im Menü, in diesem Ribbon-Menü von Word überhaupt nicht. Das ist sowas von unübersichtlich.
Ja, da muss ich sagen, also ich mag Word auch nicht, aber gut, ich bin nie zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Es ist alles immer so überladen.
Also bei mir zu Hause ist eigentlich der eine wichtige Hauptgrund, dass wir überhaupt noch ein Windows-Gerät im Haus haben, die Steuersoftware.
Machst du es nicht online?
Ja, das ist nicht dasselbe wie die Wiese-Software zum Beispiel. Wir haben jetzt den Taxman, früher hatten wir die Wiese-Software, und es ist schon was anderes, als wenn du da Elster Online-Formular benutzt. Ich weiß nicht, ob das inzwischen besser geworden ist, weil wir immer die andere Steuersoftware da benutzt haben, aber so am Anfang, da war ja fast überhaupt nichts an irgendwelchen Hilfen dabei, an Ausfüllhilfen.
Da habe ich letztes Jahr, also ich habe bei einem Kollegen mal bei Wieso geguckt, wie der das macht. Dann bin ich zu meinem anderen Kollegen, also Kumpel, Freund, der sich mit Finanzen auskennt, der das auch mit der Steuer, der sich gut auskennt, und der hat gesagt, ach, brauchst du alles nicht, kostet alles Geld, können wir auch so machen. Dann habe ich mit dem zusammen dann mich bei Elster durchgeklickt, und mittlerweile, muss ich sagen, hat Elster da auch schon einen Schritt nach vorne gemacht. Wahrscheinlich nicht wie Wieso, aber schon ein bisschen anwenderfreundlich. Und er hat gesagt, die übernehmen ja, also wahrscheinlich wie Wieso genauso, die übernehmen ja die Daten, die du eingibst, und das Jahr darauf musst du einfach nur gucken, dass das up-to-date ist, wenn da keine großen Änderungen sind, und pflegst da deine Dokumente ein, sendest und fertig. Und das halt alles online. Fand ich sehr, sehr, fand ich wieder Linux-freundlich, wenn ich ehrlich bin.
Ja, wenn du einmal dein System hast und es ändert sich bei dir nicht großartig viel und es nicht allzu viel komplizierte Sachen gibt, die du angeben musst, dann kann ich mir das schon vorstellen.
Aber ja, als ich bei der Armee war, da habe ich gesagt, ich brauche hier ihn. Also das war ja so schwer zum Beispiel. Also ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei gewissen Berufsgruppen brauchst du wahrscheinlich irgendwo Unterstützung.
Ja, also früher als Azubi, muss ich sagen, da habe ich die auch noch per Hand ausgefüllt oder für Ferienjobs. Ohne Softwarestützung.
Ja, ja.
Aber irgendwann wurde es halt einfach zu viel.
Glaube ich. Ja, da bin ich froh, dass ich da mittlerweile raus bin aus dieser Nummer, weil der wollte ja, wie viel Prozent weiß ich nicht mehr. Es war einfach mal sehr viel Geld, wo ich mir denke, da ist ja maximal die Hälfte von der Steuerrückgabe, gebe ich ja dem Typen, oh ja, der das macht.
Die langen richtig zu.
Ja, ich war so froh, dass ich da raus war, weil dann das Thema Armee dann auch an den Bezügen alles vorbei war, und jetzt habe ich meinen normalen Job, und ja, wie mein Kollege sagte, es läuft, du musst da den jährlich da das, was du halt eingibst, und fertig. Mehr ist da nicht. Und das erleichtert für mich persönlich dann die Steuer.
So, während wir uns unterhalten haben, hat mein Tablet mal ein komplettes Update durchgezogen. Das geht also sehr flüssig, inklusive Flatpaks, ratzfatz neue Kernels. Also das ist wirklich traumhaft gut gelöst im CashiOS.
Was man noch dazu kann,
Windows,
was ich noch als,
benutzt du eigentlich?
Windows, ach so, genau, da bin ich bei, probiere ich gerade, wie ist das Ding, Rust, glaube ich. Nee, nicht Rust, wird Rust. Mit Rust geschrieben, ist Cosmic. Genau, Cosmic,
okay.
Der war bis vor kurzem oder bis vor einem halben Jahr noch in der Alpha oder Beta. Und jetzt ist er anscheinend offiziell raus. Und CashOS hat ihn gleich mit angeboten. Ich dachte mir, gut, vom Look her hat es mir gefallen. Aber da das ja damals noch in der Alpha-Beta war, dachte ich, ach, Finger davon, wird vielleicht noch Probleme machen, und das möchte ich nicht.
Mhm. Wer gerne ein Touch-Display benutzt oder ein Tablet mit Touch-Display, so wie ich, freut sich vielleicht über den Tipp, dass KDE Plasma sehr gut läuft für die Touch-Bedienung. Manche schwören da auf GNOME, also es wird entweder der GNOME empfohlen, der GNOME Desktop oder der KDE. Beide sind da in etwa gleichberechtigt, was die Touch-Unterstützung angeht.
Ja, und was ich hier zu Cosmic sagen kann, was mich persönlich sehr angetan hat, das wusste ich gar nicht. Hier oben rechts bei den ganzen Icons gibt es auch Thema Arbeitsfläche. Und zwar kann ich einstellen, ob die aktuelle Arbeitsfläche in Kacheln dargestellt wird. Das heißt, man hat keine frei beweglichen Fenster mehr, sondern die Fenster, die offen sind. Nehme ich jetzt mal meine drei. Ich habe den Webbrowser, ich habe das Terminal offen und CacheOS Hello. Und wenn ich auf aktuelle Arbeitsfläche Kacheln klicke, packt er die mir in Kacheln, die man vielleicht auch von Windows kennt. Oder wenn man KDE nutzt, kann man das ja auch, die Fenster kacheln, sodass dann der Bildschirm voll ausgefüllt ist und man nicht das Hintergrundbild sieht und somit vielleicht zu bearbeiten kann. Und man kann dann halt die Fenster verschieben, also die Position, dass zum Beispiel links der Webbrowser von dem Bildschirm die Hälfte nutzt, weil man ja vielleicht einen Text liest und man hat links zum Beispiel das Terminal oder ein kleines Schreibprogramm. Und man kann dann halt sagen, okay, jetzt brauche ich den Webbrowser nicht, sondern ich muss jetzt einen lang Code, wenn man jetzt zum Beispiel coden möchte, programmieren möchte, kann man sich das Terminal auf die linke Seite jetzt beispielsweise machen und lang machen und rechts dann halt den Webbrowser für Informationsbeschaffung oder dergleichen kann auch noch. Also man kann viel machen, viel kacheln, mehr, also gibt's nichts groß zu erzählen. Die Fenster kann man dann nicht.
Vom Cosmic, des
genau.
Also der KDE Plasma kann das auch. Entweder zieht man mit der Maus das Fenster dann an den linken Bildschirmrand oder man drückt Windows und Pfeil nach links. Wenn man das Fenster im Fokus hat, dann kann man es links anordnen, dann kann man auch eins rechts anordnen. Dann gibt es noch Tastenkombinationen, wenn man sich da reinfuchsen will.
Genau, und bei Cosmic ist es ja halt so, dass dieses Tool, ich nenne es jetzt mal Tool, dass das halt darauf fungiert, dass man halt nicht die Bildschirme, die Fenster frei bewegt oder halt kachelt, wie man möchte, sondern dass dieses Programm das übernimmt und du stellst dann nur noch ein, möchte ich links, rechts oder möchte ich, das habe ich auch gerade gesehen, man kann auch sehr schmal untereinander oder, also dass man dann drei, vier Fenster untereinander hat, wie schmale Balken, aber es macht ja vorne und hinten keinen Sinn, oder halt vertikal Balken, dass man dann quasi, man hat die Webseite, wo du einen Langtext hast, dann hast du in der Mitte deinen langen Code oder dein Schreibprogramm und ganz rechts hast du auch noch irgendwas Schmales. Also man hatte drei Fenster nebeneinander, wo man halt das sieht, was man braucht und nicht noch zugemüllt wird von der Werbung, beispielsweise in der Webseite oder von links und rechts der schwarze Rand, der halt nicht da ist, weil man das Fenster ausgefüllt hat. Also ich fand sehr, sehr schönes Programm, wo man dann halt auch über das Icon oben rechts wieder deaktiviert. Dann kann man die Fenster wieder manuell sortieren, nach links oder rechts, je nachdem, wie man es haben möchte. Das nennt aber nicht so groß wie bei
Tiling Window Mode oder Tiling Window Manager. Also es gibt eigene Window Manager, bei denen ist es das Standarddarstellungsprinzip, dass sie die Fenster so in Kacheln anordnen auf dem Bildschirm. Und bei manchen kannst du dann auch verschiedene Fensterlayouts auswählen oder zwischen verschiedenen Fensterlayouts umschalten. Also meinetwegen, dass du da eine breite Spalte von einem Fenster in der linken Ecke hast oder auf dem linken Bildschirmrand und dann ist das nächste dann auf der rechten Hälfte. Und wenn du noch ein Fenster aufmachst, dann wird die rechte Hälfte nochmal unterteilt. Und also da gibt's eigene Window Manager, die sich drauf spezialisiert haben. Die waren jetzt so erfolgreich, dass jetzt andere Window Manager dann, so wie Cosmic, dann also sowas dann als Zusatzfeature noch mit eingebaut haben. Also ich habe auf meinem Desktop mit Linux Manjaro den Window Manager Niri, der ein reiner Tiling Window Manager ist, der also automatisch die Fenster anordnet auf dem Bildschirm, wenn du die verschiedenen Programme öffnest. Und dann kannst du die hin und her schieben und in der Größe ändern, rauf und runter. Also andere bekannte Window Manager sind DWM, Herbstluft oder i3. Was hatte ich noch? Den Awesome Window Manager hatte ich eine Zeit lang in Gebrauch. Also so eine eigene Kategorie von Windows-Systemen für sich.
Wie siehst du, da wusste ich alles nicht. Na gut, ich habe immer das Prinzip, das KISS-Prinzip, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Keep it stupid, keep it simple.
Genau. Halt es ganz einfach, nicht so viel Schnee. Also ich habe das halt alles nicht. Ich kenne das nicht, habe mich nie beschäftigt. Ich bin zufrieden mit dem, was ich da immer bekomme von der Distribution. Aber bin dann auch sehr wählerisch. Aber interessant, dass es auch solche Programme gibt.
Na, du kannst ja, egal welche Distribution du dir installierst, im Prinzip dir alle möglichen Window-Manager drauf installieren.
Genau, aber mein Prinzip, also ich, das ist dann halt schon wieder zusätzlich Software, die ich halt eigentlich, weiß ich nicht, ob ich die brauche. Ist halt wieder meine Philosophie dahinter. Da, aber das habe ich halt wegen Arch Linux. Da habe ich halt wirklich genau überlegt, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und das Ding war immer so leer, das ist echt krass. Aber gut, CacheOS ist genauso ziemlich leer, wenn ich ehrlich bin. Wenn man das frisch installiert ist. Ich bin froh, dass Firefox drauf ist.
Ja, also eigentlich passt zu deiner Philosophie, so ein Tiling-Window-Manager zu installieren und dann nur die Programme zu starten, die gebraucht werden. Die muss man nämlich von Hand konfigurieren. Da muss man auch seine Kontrollleiste oben selber einrichten und festlegen, welche Icons da überhaupt drin sind.
Dem stimme ich zu, aber dann ist das, also mein Know-how fehlt dann wieder. Das muss ich halt wirklich hier nochmal anmerken. Ich bin kein Profi, kein Spezialist. Es hapert dann irgendwo dann immer und dann geht die Lust weg, wenn ich ehrlich bin. Deswegen Arch Linux, bin ich froh, dass ich es hinkriege. Aber alles, was dann sehr, sehr tiefgreifend bei Arch da gemacht wird, wenn man irgendwas speziell konfigurieren möchte im Desktop, es hat nicht immer funktioniert bei mir und dann ist die Lust auch flöten gegangen und bin froh, dass ich out of the bags laufe. Genau, es macht Arbeit, man muss sich beschäftigen. Und die Zeit habe ich, wenn ich ehrlich bin, heute nicht mehr. Früher hatte ich sie, jetzt nicht mehr. Also ich will sie mir auch nicht nehmen.
Ich habe mich jetzt irgendwie so an die Tiling Window Manager gewöhnt, dass ich das dann unterwegs dann auf dem Tablet dann auch vermisse. Aber da würde ich mir die Arbeit eigentlich nicht machen.
Aber wäre möglich, meinst du?
Ja, wäre möglich. Aber es ist auch eine Frage, wie man dann das Tablet bedienen will. Also wenn ich da in der Schule da zwischen Tastatur und Stifteingabe wechsle, dann ist es auch weniger interessant. Also den Tiling Manager bedient man am besten mit der Tastatur. Durch Tastenkombinationen ziemlich schnell verinnerlicht und dann geht es auch sehr, sehr schnell alles. Und wenn man dann auf einem anderen Gerät unterwegs ist und muss dann wieder mal mit der Maus dann hin und her schubsen, dann ist das schon eine gewisse Umstellung.
Glaube ich, das glaube ich. Ja. Ich bin mit dem, was CacheOS gerade bietet, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Mal gucken, wie lange ich CacheOS nutzen werde. Wahrscheinlich, wenn irgendwo mal wieder, ich bin ja immer viel bei CT, wenn da irgendwie ein neues Betriebssystem online ist, gucke ich mir auch das an. Aber ich finde so CacheOS, was da gerade so läuft und wie es läuft, finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Ich dachte früher, dass es Endeavor OS ist. Zwischendurch habe ich es auch mal genutzt, 1-2 Jahre. Ist ja der Nachfolger, der geistige Nachfolger wohl von diesem Antergos. Und ja, funktioniert. Installation auch einfach. Aber CacheOS hat mich da echt ein bisschen mehr abgeholt. Wahrscheinlich aufgrund dessen, dass die Programme halt, die da aktiv laufen, wie wir es ja schon beschrieben haben, dass die halt bevorzugt werden. Und dann halt bei Spielen, wenn man Benchmarks sich anguckt online bei YouTube, dass da CacheOS doch dann um Weiten besser ist als andere Distributionen.
Ja, so ist es. Extrem praktisch, muss ich sagen.
Ja, letztendlich muss man, wenn man Linux ausprobieren möchte oder wenn man sagt, ich möchte ein Rolling Release, man sollte seine Daten erstmal auf eine Festplatte lassen, extern, und einfach mal ausprobieren. Und gucken, ob das für einen was ist.
Also ich komme ja noch aus einer Zeit, in der hat es Linux fertiggebracht, ohne Vorwarnung und Ankündigung die komplette Festplatte voll zu müllen, bis nichts mehr ging.
Also früher kann ich mir alles, ich habe es gehört, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, früher waren die Festplatten ja kleiner. Ja. Mir ist es dann tatsächlich passiert, wenn ich da zu viel installiert hatte, dass die voll war und das System war nicht mehr bedienbar.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also
das war so die Anfangszeit mit Slackware und SUSE, dass das System dann die komplette Festplatte anscheinend ein paar Mal überschrieben hatte und dann nichts mehr ging. Und dann bin ich dazu übergegangen, mit Partitionen zu arbeiten. Das heißt also, meine Nutzerdaten auf separate Partitionen unterzubringen und die Systempartition separat zu machen. Und dann ist es nicht mehr passiert.
Ja, die Idee, das kann man ja auch machen, dass man dann separate Partitionen hat. Aber da habe ich auch wieder irgendwo im Netz gelesen, dass wenn man mehrere Linux ausprobiert und man hat nur ein Home-Verzeichnis, kann es aber auch da mal zu Darstellungsproblemen oder irgendwas war da, habe ich gelesen. Also man sollte bei einem Betriebssystem bleiben.
Ja, schon.
Wenn man das nutzen möchte. Na, ich bin ja persönlich, bin ich ja auch ein Distro-Hopper, also ich wechsle immer ab und zu die Distribution wie die Schlüpper und da muss man dann halt schon gucken, wenn man das dann so machen möchte mit dieser Partition. Außer man hat eine Partition, die man dann extern anbietet, nicht als Home, sondern halt als separate.
Ja. Okay, also ich arbeite ja damit, ich bin kein Distro-Hopper. Bei mir müssen die Sachen stabil laufen.
Genau, das ist deswegen, davon gehe ich ja aus. Aber ich persönlich, ich bin da sehr expertierfreundlich. Und habe da meine Daten mittlerweile auf einer NAS, die ich dann einfach anbinde. Aber früher bin ich nur mit Festplatten rumgelaufen. Da habe ich dann alle meine Daten immer auf eine Festplatte gemacht. Auf eine externe. Und habe dann so gelebt.
Jo, das geht auch. Okay, wollen wir langsam mal zum Schluss kommen?
Ich denke, also ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich erzählen soll.
Also wir haben sehr viel geredet. Wir haben jetzt eine Stunde 30 Minuten.
Ja, finde ich sehr überrascht. Aber war auch sehr interessant. Ja. Ja, es war eine schöne Runde hier mit dir.
Dankeschön. Dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und auf Wiedersehen.